Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sind wieder beim Thema Hitze. Jenny Friedrich-Frexer ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und ich finde, gerade in der Stadt merkt man es oft ganz gut, dass es eben zwischen dem Beton extrem viel heißer wird als im Wald oder im Park. Bis zu 10 Grad können da die Unterschiede sein. Ist nicht so lustig, wenn wir heute im Westen Deutschlands Temperaturen bis um die 40 Grad angesagt sind. Und damit Städte besser gewappnet sind gegen diese steigenden Temperaturen, die mit der Klimakrise eben einhergehen, stellt Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute ihr Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel vor. Das Programm läuft schon länger. Da konnten sich Städte und Gemeinden bewerben, um bestimmte Orte klimaresilienter zu machen. Und meine Kollegin Bussa Thiam beschäftigt sich heute mit dem Thema. Bussa, was für Projekte werden da denn schon gefördert? Also gibt es da Beispiele für Städte, die da klimaresilienter werden?
Ja, durchaus. Also zum Beispiel in Oranienburg, da soll es eine Lückenbepflanzung zur Wiederherstellung historischer Baualleen in der denkmalgeschützten Schlossallee geben. Gefördert wird das Projekt mit 75.000 Euro. In Karlsruhe beispielsweise gibt es ein Projekt, das heißt Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen. Außerdem geht es dort um die Produktion von biozertifizierter Pflanzenware und die in Aussicht gestellte Fördersumme liegt dabei 1 Million. Es geht bei den meisten Projekten, das kann man sagen, vornehmlich um die Begrünung und Bewässerung der Städte und Gemeinden. In Darmstadt, das fand ich noch ganz spannend, da geht es um ein Projekt, in dem es um die Dekarbonisierung und Resilienz Steigerung durch ein pflanzenkohlebasiertes Pflanzenkonzept geht. Und da liegt die Fördersumme auch bei 1 Million. Das meiste Geld, das ausgegeben wurde, da liegt die Summe bei 3 Millionen. Und die wird dann aber auch für Klimagärten, wie beispielsweise in Oldenburg vergeben oder auch für den Stadtpark Hochheide in Duisburg. Und vor allem, die Kommunen sind auch weiter aufgerufen, dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bis zum 15. Oktober ihre Projekte vorzuschlagen.
Klingt nach sehr verschiedenen Dingen, auch zum Teil nach sehr komplexen Vorgehensweisen, die man da kennen muss. Frau Friedrich-Frexer, 790 Millionen sollen für den grünen Stadtumbau vom Bund kommen, das haben wir gehört. Und mehr Grün und mehr Bäume soll das beinhalten. Das heißt aber auch, dass dann in den Städten ja weniger Platz für andere Dinge sind, wie zum Beispiel fürs Parken oder für Autos. Und Sie haben ja gerade erzählt, Sie selber haben Ihr Auto schon abgeschafft. Wie funktioniert das? Also können Sie Vorbild für andere sein, die dann sagen, okay, mein Parkplatz vor dem Haus, der muss jetzt weichen für einen Baum?
Also tatsächlich sieht man bei mir im Viertel ganz gut, dass es wahnsinnig viele Parkplätze für Carsharing-Autos, wie ich eben auch eins benutze, gibt inzwischen, was das Parken wirklich entspannter zum Beispiel macht, wenn man kein eigenes Auto hat. Naja, und ich finde, es gibt eigentlich ganz tolle Beispiele bei Städten, die das schon gemacht haben. Also zum Beispiel Paris machte einen wahnsinnig grünen Umbau gerade unter der Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die haben wirklich schon sehr viele Autos aus den Städten verbannt, machen ein riesiges Begrünungsprogramm. Und man sieht, dass das funktioniert. Also die Stadt verändert sich sehr, das Stadtbild verändert sich sehr. Es gibt sehr viele Fahrradwege. Und ich glaube, das ist die Zukunft für ganz viele Städte. Und es wäre super, wenn deutsche Städte da auch in größerem Rahmen mitziehen würden.
Und wie erzählen Sie denn anderen Menschen von Ihrem autofreien Leben? Also funktioniert das gut hier in Berlin? Klar, man hat ja S-Bahn und so weiter. Sie haben Carsharing angesprochen. Aber wenn jetzt jemand sagt, nein, mein Auto vor dem Haus brauche ich, was sagen Sie der Person? Vielleicht auch an Ihrem eigenen Beispiel.
Also was ich nach wie vor sehr gut verstehen kann, ist, dass es ein enormes Freiheitsgefühl gibt, wenn man weiß, da unten steht die Karre und ich kann jederzeit einsteigen und ich muss mich auch um nichts kümmern und so weiter. Das fand ich jahrelang auch sehr gut. Wenn die Infrastruktur mit diesen Carsharing-Autos gut ist, dann ist das ähnlich. Ne? Aber klar, im Sommer, wenn alle an den See fahren, hat man auch mal kein Auto oder muss da weiter hinfahren. Also ich fahre tatsächlich sehr viel Rad seither, wie es ja auch jetzt viele in Berlin wirklich machen, wenn sie wirklich wahnsinnig viele Fahrradfahrer. Und das ist eigentlich so der größte Vorbildcharakter, wenn man davon reden will, weil die Leute einfach entdecken, dass es auch wirklich Spaß macht und man sehr viele Strecken super mit dem Rad fahren kann.
Wenn dann die Politik noch mitmacht und breitere Radwege baut, dann ist schon viel gewonnen, denke ich. Bussa Thiam, zurück zu dem Bundesprogramm oder allgemein eben zu den Ideen, wie Städte klimaresilienter werden können. Abgesehen von Grünflächen, da haben wir jetzt ja viel gehört, und mehr Feuchtigkeit für eine Stadt. Was gibt es denn da für die Ideen, damit eine Stadt sich dann auch selber kühlen kann? Da gibt es ja noch ganz kreative Konzepte.
Ja, also spannend ist auf jeden Fall auch das Projekt hier in Berlin auf dem alten Gelände des Flughafens in Tegel. Da geht es um eine Schwammstadt, die geplant ist. Eines der größten Stadtprojekte Europas soll dort entstehen. Das heißt, da versickert dann das Regenwasser langsamer. Das verbessert das Mikroklima, das Wasser verdunstet und kühlt. Und der Wissenschaftsjournalist und promovierte Physiker Ulrich Eberl, der hat uns heute im Programm gesagt, was weniger bekannt ist, aber hilfreich, um Städte klimaresilienter zu gestalten.
Also heute redet man ja viel von Wärmepumpen, also zur Heizung. Jetzt kann ich aber eine Wärmepumpe technisch auch umdrehen. Ja? Also ich kann im Sommer sozusagen eine Wärmepumpe als Kältepumpe laufen lassen. Das macht natürlich vor allem Sinn bei Neubauten, wenn man dann Flächenheizungen und Flächenkühlungen hinbekommt.
Genau. Und noch ein letztes Beispiel, was ich interessant fand. Wenn man Wände mit dem weißesten Weiß streicht. Die Erfindung, die kommt aus den USA. Das ist eine Farbe, die reflektiert 98% des Lichts und somit wird die Temperatur an der Oberfläche um 4 Grad gesenkt.
Frau Friedrich-Rexer.
Mich irritiert das so mit den Wärmepumpen, weil haben wir nicht jetzt gerade alle gelernt, dass es so einen Mangel an Wärmepumpen gibt? Also wir wollen jetzt alle Wärmepumpen wegen den steigenden Energiekosten und so weiter, aber wir haben gar nicht genügend Leute, die einbauen können und so. Also es klingt super mit der Kältepumpe, aber ist das überhaupt realistisch?
Ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Projekt für Neubauwohnungen. Er hat auch gesagt, dass wenn es um Altbauwohnungen geht, dass es natürlich schwierig sei, weil wenn da Wasser durchfließt, was man kühlt, dann könnte es zu Schimmel führen oder so. Wie das Ganze jetzt umgesetzt wird letztendlich, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin auch kein Wissenschaftsjournalistin, aber das ist sozusagen auch ein mögliches Projekt, was man angehen könnte.
Ich denke, das ist dann auch auf Seiten der Politik die Frage, wie wird was gefördert und ist es attraktiv, auch sich eine Wärmepumpe zu leisten oder eben auch einzubauen, vielleicht dann auch als Handwerker sie mehr anzubieten. Aber das werden wir, denke ich, künftig sehen, wo es hingeht. Wenn man aber in der Konsequenz weiterdenkt, wenn man eben sagt, die Städte werden immer voller, die Städte werden immer heißer, wäre es dann nicht auch eine Idee zu sagen, wir machen es attraktiver, leerstehenden Wohnraum zum Beispiel auf dem Land zu nutzen, weil je mehr große Wohnungen in einer Stadt sind, desto erhitzter wird eine Stadt, desto mehr Beton beinhaltet eine Stadt. Wäre es für Sie nicht auch eine Idee, Frau Friedrich-Frexer, zu sagen, gut, ich schaffe nicht nur mein Auto ab, ich ziehe raus in den ländlichen Raum, vielleicht da, wo es wirklich noch gut Wohnraum gibt. Da ist vielleicht auch ein Wald in der Nähe, da kann ich mich gut abkühlen. Und dann mache ich Homeoffice als Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch.
Ich habe das tatsächlich schon oft überlegt, weil ich sehr gerne auf dem Land bin und mich manchmal frage, ob das nicht der bessere Wohnort für mich wäre. Ich finde es tatsächlich mit dem Beruf schwer vereinbar, einfach weil in der Stadt auch so viel los ist. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, klar, Leute, die komplett im Homeoffice arbeiten können, für die kann das eine gute Idee sein. Aber das Wohnen in Städten bringt auch sehr viele Vorteile. Zum Beispiel, dass man Pendlerverkehr einschränkt. Wenn alle Leute auf dem Land wohnen und mit ihrem Auto tagsüber in die Stadt fahren und abends wieder nach Hause, ist der Effekt vielleicht auch schon wieder sehr stark minimiert irgendwie. Also das ist, also dass Leute nah beieinander wohnen, dort, wo sie arbeiten, Dinge gemeinsam benutzen, das finde ich nicht per se falsch, sondern ich glaube wirklich, es geht dahin zu sagen, wie soll dieses gemeinsame, sehr dichte Wohnen aussehen unter neuen klimatischen Bedingungen.
Und vielleicht noch ein Impuls da auch nochmal von Eberle, der hat gesagt, dass wir bis 2015 davon ausgehen können, dass von 3 Menschen 2 in Städten wohnen, aber er meint, dadurch gäbe es natürlich auch mehr Platz für Wälder, Moore und natürlich auch die Erhaltung der Artenvielfalt. Also vielleicht gar nicht so schlecht.
2050 wahrscheinlich, oder? Ich habe 15 verstanden.
Achso, habe ich 15 gesagt?
Nee, wahrscheinlich habe ich nur das Vernuschelte verstanden. Vielen Dank, Busser Thiam, und vielen Dank, Jenny Friedrich-Frexer.